Also du kannst wirklich morgens aufwachen und du schaust in 2000 Meter tiefe Canyons und du sitzt 2 Stunden später in einer Oase, smaragdgrüne Wasserpools und schwimmst, Palmen überall. Die Wüste hat mich immer schon magisch angezogen und ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, egal wie gestresst ich reingefahren bin in die Wüste, bei dem ich nicht komplett glücklich und beseelt wieder rausgefahren bin. Das ist für mich wirklich besonders, einzigartig.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft, in dem ich alle 14 Tage mit spannenden Menschen spreche, die einen besonderen Bezug zu einem Reiseziel haben. Das sind mal Einheimische, mal Reisende, mal, wie in diesem Fall, Unternehmer und Landeskenner. Und mit ihrer Hilfe versuchen wir in dieser Show, euch Einblicke zu schenken in unterschiedliche Orte und ihre Menschen und euch Lust aufs Entdecken zu machen. Ich bin Erik Lorenz, Autor und Podcaster und vielleicht kennen mich die einen oder anderen auch schon als Gründer und Stimme des Abenteuer- und Reisepodcasts Weltwach. Du kannst morgens in den Bergen aufwachen, mittags in einer Oase schwimmen und am Nachmittag in den endlosen Weiten der Wüste absolute Stille genießen. Das ist ein Zitat aus einer E-Mail, die mir der Gast dieser Folge geschrieben hat, als wir unseren Gesprächstermin abgestimmt haben. Und das war gar nicht so leicht, denn mein Gast ist momentan genau an jenem Ort unterwegs, über den wir uns heute auch unterhalten wollen, nämlich im Sultanat Oman. Nicht nur vermag er einige Besonderheiten dieses Landes in einem einzigen Satz wunderbar auf den Punkt zu bringen, wie er gerade zitiert, sondern er hat für uns während seines derzeitigen Aufenthaltes sogar netterweise ein paar, wie ich finde, ziemlich stimmungsvolle Audioimpressionen eingesammelt.
Yalla, yalla.
Ihr hört es, ein paar Ziegen im Hintergrund und vor allem aber ein Kamelführer im Zwiegespräch mit seinem Kamel irgendwo in der Wüste. Und um diese Wüsten Omans wird es gleich natürlich auch noch gehen. Oman ist ein Land im Südosten der arabischen Halbinsel, ungefähr von der Fläche Deutschlands, allerdings mit nur etwa 4,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Als Reiseziel wird es seit Jahren immer beliebter, ist aber immer noch sehr gering frequentiert. Das heißt also, selbst in der Ferienzeit hat man dort viele Wanderwege nahezu für sich allein und auf Offroad-Strecken werdet ihr oft eher auf Kamele treffen, wie wir sie gerade schon gehört haben, als auf Fahrzeuge. Dazu gibt es eine Menge noch quasi unberührter Regionen, wie zum Beispiel die traumhaft schöne Küstenstraße von Maskat bis Salala. Und zur landschaftlichen Vielfalt, Berge, Wüsten, grüne Gegenden und Strände, kommt natürlich auch noch eine faszinierende 5000 Jahre alte Kultur dazu, die sich zum Beispiel in historischen Städten erkunden lässt. Aber ganz ehrlich, ich weiß all das in erster Linie vom Hörensagen bzw. durch meine Recherche, denn ich selbst war bislang leider noch nicht in Oman, obwohl das Land ganz oben auf meiner Sehnsuchtsliste steht. Umso mehr freue ich mich über die Gelegenheit, jetzt mit einem echten Experten zu sprechen, der über dieses Land bestens Bescheid weiß und bestimmt ein paar richtig spannende Einblicke und Tipps für uns parat hat. Philipp Eichkorn. Er hat jahrelang in Oman gelebt, ist dort sogar unternehmerisch tätig und betreibt dort unter anderem 2 Camps mitten in der Wüste. Könnte ich viele von sich sagen. Und er ist, wie erwähnt, auch jetzt, da wir sprechen, vor Ort in Oman. Und damit, hi Philipp, herzlich willkommen bei den Edelweiss Travel Tales. Hallo.
Hallo.
Schön, dich zu sehen, Philipp. Wo in Oman erreiche ich dich denn?
Ja, auch schön, dich zu sehen. Ich bin gerade in Maskat, in der Hauptstadt, im Viertel Shatikurum. Sitze hier vorm Fenster und ja, schaue aufs Meer.
Ach schön, schön. Was ist das für ein Viertel? Also anscheinend am Meer gelegen, das entnehme ich dem schon mal.
Ja, das ist, man sagt so, das Botschafterviertel. Also viele Botschafter haben hier ihre Residenzen, auch aus gutem Grund. Ich habe hier damals schon 3 Jahre gelebt, weil es für mich somit das schönste Viertel ist. Direkt am Strand, eine schöne lange Promenade und was ich sehr schön finde, sehr viele Omanis. Also jetzt gerade zu den Abendstunden sehe ich zum Beispiel, welche Fußball spielen am Strand und sehr wenig Touristen, sehr viel Locals.
wie heißt das Viertel noch gleich? Sag's noch einmal.
Shatikurum heißt das. Okay. Al-Shatikurum.
Vermerke ich mir das doch direkt mal.
Ja, das ist der erste Tipp.
Genau, geht schon direkt los, ja. Hast ja gerade schon angedeutet, du bist nicht das erste Mal in Oman, sondern warst schon mal da und auch des Öfteren und auch länger. Für wie lange bist du denn dieses Mal vor Ort?
Endlich mal wieder für längere Zeit. Aha. Normalerweise sind das so in den letzten Jahren immer nur 1-2 Wochen gewesen, aber jetzt bin ich einen ganzen Monat da.
Und was steht auf dem Programm? Was hast du schon so gemacht und was hast du noch vor dieses Mal?
Also ich bin jetzt seit 2 Tagen da und
ganz frisch angekommen.
Habe wirklich das Gefühl, dass es schon ja mindestens eine Woche ist. Also ich komme gerade aus der Wüste, habe mit unserem Team, von dem ich ja gleich auch noch erzähle, einen Kochkurs gemacht, was sehr lustig war. Und ja, vollgepackte Wochen, treff viele Freunde, alte Bekannte, Reiseleiter, mit denen wir arbeiten, Künstler, Kalligrafen, Fischer, also da ist wirklich alles dabei und werde die letzte Woche abschließen mit einer Wüstenexpedition. Insofern volles Programm.
Wow, da weiß ich ja umso mehr zu schätzen, dass du dir trotz dieses Pensums Zeit für uns nimmst heute.
Sehr gerne.
Und du hast also direkt schon mal in die Wüste reingeschnuppert. Wie war es für dich? Was macht das mit dir? Zumindest schon mal, ich weiß nicht, ob es jetzt ein paar Stunden waren oder ein Tag, wie viel Zeit du verbracht hast. Wie geht's dir nach so einem kurzen Reinschnuppern, zurück reinschnuppern in die Wüste?
Ich habe das gerade auf dem Rückweg schon auch einer Kollegin erzählt. Also ich muss sagen, ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, egal wie gestresst ich reingefahren bin in die Wüste, bei dem ich nicht komplett glücklich und beseelt wieder rausgefahren bin. Und so ging es mir heute genauso. Ich habe, glaube ich, so kurz geschlafen wie die letzten Wochen, weil einfach so viel zu tun war und es so nett war, aber gleichzeitig auch noch nie so entspannt und klar und im Zelt unter Sternenhimmel und ja, mir geht's richtig gut.
Schön. Dann habe ich hier also den entspannten Philipp vor mir sitzen. Das gefällt mir. Und du hast gerade auch erwähnt, du hast noch eine Expedition vor. Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Was hat's damit auf sich?
Oman hat ja 2 Wüsten. Die eine ist die Shakia-Wüste. Das ist so die kleine Wüste. So 150 mal 100 Kilometer ist die ungefähr groß. Obwohl, wenn man selber drin ist, fühlt sie sich nicht so klein an, sondern endlos. Und ja. Die zweite ist die Rupalkali-Wüste.
Die legendäre
Rupalkali-Wüste, größte Sandwüste der Erde. Und die überquere ich jetzt das zweite Mal mit einem Team an Reiseleitern, einem Expeditionsführer von Nord nach Süd. Also so vom nördlichen Punkt in der Nähe von Maskat bis in den Süden nach Salalah. Und das sind 5 Tage komplett ohne Handyempfang, ohne Light Pollution, quer durch die höchsten Dünen der Erde. Und das mit eigenem Fahrzeug, das heißt, ich fahre selber, es gibt keine Wüstenstraßen, keine Spuren, also es geht wirklich querfeldein und das ist mir ein Herzensprojekt und ich darf das jetzt das zweite Mal machen und freue mich schon tierisch.
Also einmal habt ihr es schon durchgeführt und umgesetzt, wie hat das funktioniert, wenn du sagst zum Beispiel selbst fahren jenseits jedweden Empfangs und auch jedweder Straßen?
Überraschend gut, muss ich sagen, also am ersten Tag sind wir wirklich bei der allerersten Düne quasi im Konvoi stecken geblieben und die zwei
das
Fahrzeuge.
Das hat ja schon mal Mut gemacht, wahrscheinlich.
Das hat Mut gemacht. Die zwei Fahrzeuge, die dann probiert haben, das eine Fahrzeug zu retten, sind ebenfalls stecken geblieben und wir haben uns dann kurzerhand entschieden, das Camp am ersten Tag schon dort aufzuschlagen und.
Ach, wir wollten sowieso hier bleiben. Alles gut.
Ja,
alles
genau,
gut.
Genau. Und alle am Lagerfeuer waren sich einig, dass es wohl nicht klappen wird, überhaupt anzukommen. Aber es wurde dann immer besser. Man musste ein bisschen reinkommen. Wir haben mit Abdullah für mich den erfahrensten Wüstenfahrer, mit dem ich jemals zu tun hatte und der macht das ganz toll und leitet uns, navigiert uns so irgendwie über die Dünen, dass es dann am Ende immer besser geklappt hat.
Also ein richtiges Wüstenabenteuer. Aber bevor wir uns hier direkt in die Expeditionen reinbegeben und in das, was du noch so vorhast dieses Mal, würde ich ganz gern einsteigen mit einem Blick zurück und zwar beim Anfang. Wie hat es dich denn damals ursprünglich nach Oman verschlagen? Wie hat deine Verbindung zu diesem Land begonnen?
Ja, ich bin schon mit der Familie immer sehr viel gereist, damals auch schon in den arabischen Raum, habe dann eine Ausbildung gemacht im Reisebüro, Tourismus studiert und wollte dann selber Erfahrungen im Ausland sammeln und habe eine Stellenanzeige am schwarzen Brett gesehen, ganz klassisch, für ein 3-monatiges Praktikum und habe mir dann gedacht, wow, Oman, hatte ich schon von gelesen, fand ich spannend. Und habe mich auf das Abenteuer eingelassen und dann sind auch 3 Jahre daraus geworden, die ich...
Aus 3 Monaten sind 3 Jahre geworden?
Genau, ich weiß nicht, irgendwie habe ich es, glaube ich, schon geahnt, weil meine Eltern mich gefragt haben, warum ich für ein 3-monatiges Praktikum unbedingt mein Mobiliar nach Oman verschiffen möchte.
Okay, das war schon mal ein Indikator, dass du vielleicht insgeheim oder unbewusst irgendwelche Pläne hegtest.
Ich habe irgendwie von Anfang an gesagt, nach dem ersten Mal, wo ich kurz da war, hier werde ich auf jeden Fall länger bleiben und bin dann auch länger geblieben.
Und warum? Also warum war dir so früh klar und warum hat es sich dann auch bestätigt, dass Oman dir so gut gefallen hat?
Also es sind verschiedene Gründe. Zum einen habe ich mich wirklich in das Land, kann man schon sagen, schockverliebt. Ich bin die erste Woche dort gewesen. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Es war alles so komplett anders, wie ich es mir vorgestellt habe. Habe mich sofort wohlgefühlt und dann für eine Reiseagentur dort gearbeitet und auch recht schnell gemerkt, Oman ist eigentlich erst am Anfang, fast keiner kennt's, auch in meinem Umfeld, und hatte immer den Plan gehegt, mich irgendwann auch mal selbstständig zu machen und habe relativ schnell für mich entschieden, irgendwas machst du hier. Das ist der Platz, wo du was machen möchtest. Und so hat sich das dann über die Zeit dahin entwickelt, nach den 2 Jahren bei der Agentur, dass ich dann auch meine Idee hatte, mit der ich mit der Selbstständigkeit starten wollte und einfach noch weiter hier geblieben bin.
Was war das für eine Idee?
Ja, zu der Zeit, also Oman ist jetzt anders als Dubai, was ja sicherlich viele kennen, oder Abu Dhabi, ein Land, in dem Gäste vor allen Dingen Rundreisen machen, weil es sehr, sehr viel Naturvielfalt zu bieten hat. Und ich hatte zu der Zeit Reiseveranstalter betreut aus dem deutschsprachigen Raum und Reisen für diese Veranstalter zusammengestellt. Und ich habe festgestellt, dass in der Wüste irgendwie was Schönes fehlt an Unterkunft, und hatte dann die Idee, mich mit einem mobilen Zeltcamp oder Glamping ist das moderne Wort mittlerweile, selbstständig zu machen, und habe mir ein Zelt gekauft, habe das ausgestattet am Souk, habe ein paar schöne Bilder gemacht und bin zu den Veranstaltern gegangen und habe gefragt, ob sie das nicht sich vorstellen könnten anzubieten, und so haben die Dinge dann ihren Lauf genommen.
Das ist ja aber schon ein... Naja, ich will nicht sagen verwegener Gedanke, aber schon mutiger Gedanke, als Deutscher quasi so ein kleines eigenes Mini-Wüstencamp in Oman zu initiieren. Braucht ja schon einen gewissen Abenteuergeist.
Ja, schon. Ich habe auch ein bisschen hoch gepokert, würde ich jetzt sagen. Ich habe es, glaube ich, eher so suggeriert, als sei das Camp schon fertig, um erstmal zu schauen, ob es dann wirklich Anklang findet, und habe dann recht schnell gemerkt, dass das ein Produkt ist, was die Veranstalter gerne mit aufnehmen wollen, das für die Kunden passt, und hatte dann eben den Mut, wirklich zu sagen, du investierst ein weniges Erspartes und ziehst in die Wüste und fängst einfach mal an und schaust, was passiert.
Ziehst in die Wüste, also das heißt, du bist dann mit dem Zelt auch selbst in die Wüste rein?
Ja, also das erste Jahr habe ich die Buchungen selber bedient, wenn ich zurückschaue. Ich habe lustigerweise gestern mit dem Team, was mittlerweile in der Wüste schon mit uns arbeitet, seit mittlerweile 12 Jahren, darüber geredet, über die Anfangstage, und muss wirklich lachen und schmunzeln, wie ich auf die Idee kam, das so zu starten. Das war noch alles sehr provisorisch. Ich habe die Zelte aufgeschlagen, habe selber gekocht, habe irgendwie die Buchungen zusammengeschustert, die Gäste betreut und bespaßt, und irgendwie hat es geklappt. Überhaupt noch nicht professionell, aber die Wüste hat ihren Job getan und, denke ich, auch das ein oder andere kompensiert, was vielleicht bei mir noch nicht so perfekt funktioniert hat.
Ja, finde ich aber klasse, muss ich sagen. Also dieser Unternehmergeist, einfach anzufangen und gar nicht jetzt so sehr zu überlegen in deinem Fall, wie kann ich das finanzieren? Also quasi direkt so ein Wüstencamp mit 12 Zelten oder so aufzubauen oder das Gefühl zu haben, diesen großen Aufschlag machen zu müssen, sondern einfach ein Zelt dir zu holen, im Zug unterwegs zu sein, das auszustatten und einfach anzufangen. Das hat ja dann geklappt und hatte, denke ich mal, auch den ja wahrscheinlich für dich persönlich ganz netten Nebeneffekt, dass du ja auch wirklich viel Zeit dann in der Wüste verbringen musstest und auch durftest.
Das kann man so sagen. Also ein bisschen Egoismus war auf jeden Fall bei der Konzeption auch dabei, weil die Wüste hat mich immer schon magisch angezogen und ich wollte einfach irgendwas finden, wo ich das Berufliche mit der Wüste und mit Oman vereinen kann. Und ich glaube, das war der Grund, warum ich dann auch auf das Zelt gekommen bin. Glücklicherweise, jetzt 12 Jahre später, darf ich immer noch das Berufliche mit Oman verbinden und bin jetzt zwar mittlerweile in Deutschland wohnhaft, aber habe genug Gründe, jedes Jahr mehrfach wieder hier hinzukommen.
Und wie war das damals für dich, so viel Zeit plötzlich in der Wüste zu verbringen und das ja fast in Einsamkeit, also ein Zelt, das heißt, da waren jetzt auch nicht Horden von Touristen um dich herum, sondern ganz, ganz kleine Gruppen, tendenziell wahrscheinlich Familien oder Paare und ansonsten nur du und die Wüste, ohne Lichtverschmutzung, in der Stille, mitten im endlosen Sand. Was hat das damals mit dir gemacht, diese Zeit, neben dem unternehmerischen Aufbruch, der dem ja innewohnte?
Ja, also ich kriege gerade schon Gänsehaut, wenn du es nur wiederholst, muss ich sagen. Also für mich war es echt auf jeden Fall die schönste Zeit bisher in meinem Leben. Eine super intensive Zeit. Zum einen trifft man natürlich wahnsinnig viele spannende Menschen aus aller Herren Länder, die ja auch irgendwie das gleiche Interesse, die gleiche Leidenschaft teilen, weil es ist jetzt kein günstiges Erlebnis gewesen, aber die Gäste haben halt nicht für einen goldenen Wasserhahn oder Marmor in der Lobby eines Hotels gezahlt, sondern für Stille, auch ein Stück weit Einsamkeit, Ruhe, die Wüste, die Sterne. Und das waren ja zum einen viele, viele tolle Gespräche. Oft habe ich mich eigentlich erst affekthaft zurückgezogen, weil ich dachte, das ist ja ihre Übernachtung, aber sehr viele wollten gleich ins Gespräch kommen, erfahren, was mich dazu bewogen hat, das Projekt zu starten. Und das war das eine. Und dann zum anderen natürlich der Alltag, der sich maßgeblich von dem entscheidet, von dem wir uns mittlerweile nicht mehr so entziehen können. Also ich bin morgens aufgestanden, habe auf den Märkten in wirklich kleinen Beduinendörfern eingekauft, war auf Farmen, habe mit Beduinen gesprochen und verhandelt und war halt recht schnell wirklich akzeptierter Mitbürger dieser kleinen Dörfer als einziger Europäer. Ich hatte kein Smartphone so wirklich zu der Zeit. Ich habe nichts mit dem wirklich zu tun gehabt, was in der Welt passiert ist zu der Zeit und habe den Alltag sehr, sehr genossen.
Wüsten können ja ganz unterschiedliche Anmutungen haben. Wenn wir jetzt von Wüsten in Oman sprechen, was sind das für Wüsten? Sind das vor allem und ausschließlich diese klassischen dünenbestückten Sandwüsten?
Ja, vor allem. Also zumindest, wenn wir von der Shakia und der Rubaihali reden. Und das ist auch wirklich das Besondere. Also wie du schon gerade gesagt hast, es gibt ja unterschiedliche Arten und Formen und Farben. Und es gibt Steinwüsten, Felswüsten, Geröllwüsten. Und ja, die Sahara, die ja somit die populärste der Welt ist, würde ich jetzt sagen, besteht auch nur 20% aus Sand. Wohingegen jetzt die Rubaihali nicht umsonst die größte Sandwüste der Welt ist, weil sie halt fast vollständig aus Sand besteht. Und was Formen und Farben angeht, ist die Varietät wirklich grenzenlos. Ich hatte wirklich früher auch, immer war ich der Annahme, dass es vielleicht auch sogar langweilig sein kann, sich für Tage in der Wüste zu bewegen. Da kann ich mittlerweile mit ganz fester Überzeugung sagen, das ist nicht der Fall. Es wechseln die Farben, es wechseln die Formen, die auch durch die Winde, gerade auch in der großen Rubaihali sich bilden, dass es schon fast sternförmig aussieht. Und sehr, sehr vielfältig und für mich unglaublich faszinierend.
Ich habe mich zu genau diesem Thema, also omanische Wüsten, für diese Folge auch kurz mit einer anderen Person unterhalten, einer Bekannten von mir, nämlich der Reiseautorin Nadine Punks. Sie hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben namens Meine Reise ins Übermorgenland, allein unterwegs von Jordanien bis Oman. Und als ich sie nach ihren bedeutungsvollsten Oman-Erinnerungen gefragt habe, da hat sie mir, wie ich finde, eine sehr schöne Antwort gegeben. Die geht so gut 3 Minuten und ich würde sie hier dir einfach mal einspielen.
Sehr, sehr gerne.
Oman ist ein himmelschönes Land. Das liegt auch daran, dass der verstorbene Sultan Qaboos ein Konzept hatte, das heißt Beautification. Also in Oman gibt es keine Hochhäuser, so wie in den Emiraten. In Oman wird sehr auf dieses Heritage geachtet. Also der Sultan wollte das so. Also die Häuser sind weiß und die Fenster abgerundet. Dann gibt es überall in Kreisverkehren so Springbrunnen, die wie riesengroße Teekesselchen daherkommen und dann plätschert das Wasser in so ein Bassin. Dann hast du Blümchen am Straßenrand und dann hast du natürlich eine tolle Natur, ne? Also Berge, wenn du Richtung Süden reist, also Richtung Salalah. Unglaublich weite, weiße Strände wie in der Karibik, aber da ist halt keiner. Und dann natürlich die große Sandwüste, die Rub al-Khali, die ja auf der gesamten Halbinsel einen großen Anteil einnimmt. Und natürlich, da mich das so emotional getoucht hat, habe ich eine schöne Erinnerung an Oman.
Was hat dich speziell an dieser Wüstenerfahrung so emotional getoucht? Das war ja mitnichten deine erste Wüstenerfahrung.
Das war nicht meine erste Wüstenerfahrung, aber meine intensivste. Also, Rub al-Khali nimmt ungefähr ein Drittel der arabischen Halbinsel ein. Größter Teil ist in Saudi-Arabien, dann ein bisschen Emirate, bisschen Oman und ein bisschen Jemen. Und die Rub al-Khali ist, ich meine auch, fast zweimal so groß wie Deutschland. Also riesengroß, groß, die größte Sandwüste der Welt. Auch das wissen wir ja irgendwie hier gar nicht, ne? Unfassbar. Manche ihrer Dünen sind doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue. Und ich bin dort, du kannst da halt nicht so einfach alleine, ich fahre auch kein Auto, insofern bin ich dann oft auf einen Tourguide oder so angewiesen oder auf einen Taxifahrer. Und ich hatte dann dort einen Tourguide mir gebucht. Er hat mich dann mitgenommen an den Rand der Wüste, an den Rand der Rub al-Khali. Und dann saß ich dann da auf so einer Düne, sie hat mich dann auch allein gelassen. Und ich saß auf so einer Düne und beobachtete, wie die Sonne untergeht. Und ich hatte nach diesen tausenden Kilometern, die ich da schon auf dem Buckel hatte, also es war schon ziemlich weit fortgeschritten, die Reise. Ich bin ja insgesamt 73 Tage gereist und das war dann schon irgendwann der 50. Tag oder so. Ich saß da und hatte das Gefühl, ich bin angekommen. Es war eine Berührung meines Herzens, um es kitschig auszudrücken. Du hörst plötzlich ganz andere Geräusche. Da ist so eine kleine Fliege, die hörst du, weil die Wüste so brüllend still ist. Dann siehst du, wie der Sand, wie Wasser die Düne hinunterfließt. Der Himmel wechselt seine Farbe von Blau zu Violett, zu tiefes Lila und Rot. Und du starrst hinein in diese unendliche Leere, leeres Viertel, in diese Weite und spürst zum einen diese Unerbittlichkeit und zum anderen verstehst du, warum große Weltreligionen auch aus der Wüste entstanden sind. Ich bin nicht gläubig, aber ich konnte so was Göttliches spüren. Ich bin auch nicht spirituell, um Gottes Willen, aber ich habe verstanden, woher das kommt. Es war für mich ganz ergreifend und als ich da auf dieser Düne saß, da war ich glücklich. Es hat mich zutiefst berührt. Und als ich dann ein paar Wochen später wieder in Deutschland war, hat mir das total gefehlt. Ich war richtig depressiv hier. Also ich hatte den Blues, weil ich daran gedacht habe.
Kannst du das, was Nadine da erzählt hat, nachvollziehen? Findest du dich darin wieder?
Absolut, muss ich sagen. Also ich spricht mir aus der Seele. Es sind ziemlich die gleichen Gefühle und Eindrücke, die ich zumal bisher gesammelt habe. Also ja. Zum einen haben mich ja auch einfach die Menschen hier inspiriert. Also der Sultan, der jetzt leider nicht mehr da ist, aber sein Nachfolger ist auch inspirierend. War so das erste Idol, was ich gehabt habe in meinem Leben. Ich hatte nie große Vorbilder aus Film und TV, aber nachdem ich gesehen habe, was der hier mit dem Land in der Kürze der Zeit auf die Beine gestellt hat und was er für einen modernen Staat entwickelt hat, das hat mich unglaublich inspiriert. Die Menschen sind so offen und herzlich und willkommen heißend und für mich ist vor allen Dingen diese, ja, unconditional love hier unglaublich. Also jeder liebt dich ohne jede Gegenerwartung. Viele tolle Erlebnisse, die ich in der Zeit gehabt habe und zu guter Letzt natürlich die Wüste, die sie beschreibt, gehe ich absolut mit Komfort.
Und in der Wüste bist du auch nach wie vor sehr viel unterwegs, hast du ja schon erwähnt, auch jetzt gerade schon wieder, wo du erst seit kurzem wieder im Land bist. Dein Wüstencamp, wo befindet sich das heute eigentlich? Ist das in der Rub al-Khali oder wie heißt diese andere, diese kleinere Wüste? Shakia, richtig?
Shakia-Wüste, ja. Oder man liest auch ab und zu Wahiba-Wüste. Die Wahiba ist ein Volk, was dort immer noch lebt oder ein Familienstammbaum der Wahiba. Aber der offizielle Name ist die Shakia-Wüste. Also die Shakia-Wüste befindet sich so anderthalb Stunden Fahrt von Maskat. Mittlerweile sind die Straßen super ausgebaut. Zu meiner Zeit habe ich über 4 Stunden gebraucht. Und innerhalb dieser Wüste befindet sich unser Camp 40 Kilometer drinnen. Also man fährt circa eine Dreiviertelstunde erst mit dem Jeep über die Dünen und dann geht es für die letzten 2 Kilometer auf das Kamel und auf dem Kamel reitet man dann ins Camp.
Um auch angemessen stilvoll anzukommen. Ja.
Wie früher, genau.
Ja, toll. Also ich war in Jordanien in Wüstencamps oder auch in Marokko und das sind immer ganz besondere Momente, wirklich so weit weg zu sein von irgendwelchen Motoren und Generatoren und Plastik im Idealfall auch, sondern wirklich nur umgeben zu sein von Sonne und Wind und Sternen und dem einen oder anderen Kamel oder Dromedar, was dann nachts vielleicht nochmal irgendwo schnauft hinter der nächsten Düne, wenn es sich dann erholt und ein bisschen was schnabuliert. Also schöne Erinnerung. Kann ich ungefähr ahnen, wie es da bei euch ist.
Ja, also genau eigentlich, wie du beschreibst. Wir haben keine Generatoren, wir haben keine Aktivitäten, die Lärm machen, wie Quads oder sonstiges, was man in manchem Camp dort so findet. Bei uns ist es wirklich nur die Wüste, es ist kein Handyempfang. Die Aktivität ist einfach die Stille zu genießen, die Ruhe zu genießen, mit seinen Liebsten dort zu sein, endlich mal wieder Zeit zu finden, um für sich zu sein, sich zu unterhalten, vielleicht Karten zu spielen, wenn man es ein bisschen abenteuerlicher mag, dann mit dem Schlitten oder Sandboard die Dünen runterzufahren, zu lesen. Das ist das, was, denke ich, bei uns wirklich die Exklusivität ausmacht.
Wir haben über deine und über eure Anfangszeit gesprochen, deine 3 Jahre vor Ort, ganz am Anfang. Du hast aber auch schon erwähnt, das ist jetzt schon über ein Jahrzehnt her. Deswegen, und ich weiß, das ist eine anspruchsvolle Frage, aber wenn du jetzt aus heutiger Sicht auf all diese Jahre zurückblickst und auf die vielen Aufenthalte und Reisen zurück ins Land, gibt es da bestimmte Erinnerungen oder Eindrücke oder Gefühle, die für dich hervorstechen, wenn du an diese Zeit und an diese fortwährende Auseinandersetzung mit diesem Land zurückdenkst?
Da gibt's wirklich sehr, sehr viele, viele Gefühle, viele Emotionen, viele, viele Begegnungen. Was mir wirklich hängen bleibt, ist eigentlich schon relativ nah am Anfang passiert, also eins der Dinge. Und zwar, als ich nach Oman gezogen bin, zu der Zeit war es ja in Deutschland noch nicht so wirklich bekannt. Also mein Umfeld hatte sogar richtige Angst, hat gesagt, pass auf dich auf. Meine Großmutter hatte mir extra einen Geldbeutel besorgt, den ich irgendwie in den Gürtel klippen kann. Und ich sagte, Omi, das brauche ich, glaube ich, nicht. Und siehe da, am allerersten Tag, wirklich am allerersten Tag, habe ich diesen Geldbeutel verloren, weil völlig unpraktisch. Und ja, bin dann zur Polizei gegangen, habe auch rumgefragt, gesagt, ja, der ist verloren, was soll ich tun? Und die sagten mir, egal was du verlierst, es kommt zurück. Es dauert Zeit, aber es wird zurückkommen. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, ihr versteht nicht, das ist hier auf dem Zug oder ich weiß nicht, irgendwo passiert. Und ja, dann bin ich von Polizeiwache zu Polizeiwache und irgendwann, die waren nicht miteinander verknüpft, die Wachen. Also es gab kein System, wo man jetzt nachfragen konnte, wurde hier was abgegeben. Hat einer in einem Buch geblättert und hat eine kleine Notiz gefunden, dass ein Omani aus den Bergen, wo ich zu der Zeit war, das in den Bergen gefunden hat, der aus einem Bergdorf kommt und hat es für damals 3,5 Stunden nach Maskat zur zentralen Polizeidienststelle gefahren und ist danach, ohne eine Nummer zu hinterlassen, ohne irgendwas zu hinterlassen, wieder zurückgefahren. Und das ist mir tatsächlich schon 2-mal passiert, dass ich was verloren habe. Und das hat mich von Anfang an so berührt. Also die Aktion als solche, es war auch nicht mal jetzt besonders viel Geld drin. Selbstverständlich hat nichts gefehlt. Aber ja, die Selbstlosigkeit auch dort hinter. Und solche Erfahrungen hatte ich in der Zeit mehrfach. Also auch das, ich mich verfahren habe zum Beispiel, was oft passiert ist und mich wildfremde Menschen angesprochen haben und gesagt haben, ich habe nichts vor und sie sahen aber eigentlich so aus, als wären sie gerade in irgendwas vertieft und sind mit mir über eine Stunde durch die Berge gefahren oder weiter und haben mich dorthin gebracht, wo ich hin wollte und sind danach einfach wieder zurückgefahren oder Menschen, die mich unterwegs angesprochen haben, eingeladen haben. Ich bin wirklich unter ein paar Kilo Datteln am Tag eigentlich nicht mehr nach Hause gekommen, weil jeder mir seine Datteln geschenkt hat, mir seine Familie vorstellen wollte und das wirklich alles einfach nur aus einer ganz grundehrlichen Gastfreundschaft und Liebe, kann man schon wirklich sagen, heraus. Und ja, ich war auch in Musandam, das ist im Norden von Oman, wird oft leider nicht so offensiv beworben und kommuniziert. Also viele haben es nicht auf dem Zettel. Mhm. Es ist eine traumhaft schöne, fjordartige Landschaft. Man sagt, ja, Norwegen, Arabiens ist gar nicht so hochgegriffen teilweise. Und dort habe ich einen Fischer kennengelernt, einen omanischen Captain von einem Dauboot, der mit mir durch die Fjorde gefahren ist und mir erzählt hat, dass er keine Kinder kriegen kann, aber dass seine Kinder seine Crew sind. Und die sind durch die Fjorde gesegelt und da ist aus einem halben Tag Besuch in Kassab sind am Ende 5 Tage geworden. Wir waren in Regionen, wo Eltern ihre Kinder in die Schule gefahren haben mit dem Boot, weil die Dörfer so abgelegen waren und wir saßen am Deck und haben die Sterne angeschaut. Und ja, da könnte ich jetzt, wie du merkst, wirklich noch lange weiter erzählen. Aber
toll, das ist regelrecht bewegend, das zu hören.
Ja, das sind so, so viele Ereignisse. Und das Allerschönste daran für mich ist, das ist jetzt keine Geschichten aus einer anderen Zeit, sondern das sind Erlebnisse dabei, die kürzlich passiert sind. Und egal, wie sich das Land auch vielleicht touristisch entwickelt hat, wobei ich froh bin, dass das immer noch sehr, sehr behutsam passiert und sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat, habe ich die gleichen Erfahrungen oder ähnlicher Natur wirklich immer noch und werde die wahrscheinlich auch in den nächsten 4 Wochen noch hier neu erleben dürfen. Und das ist eigentlich, finde ich, das Besondere.
Man merkt, du liebst dieses Land und seine Leute und die Wüste und alles, was so dazugehört. Ich habe jetzt auch richtig Lust bekommen. Würde sagen, wir lassen unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal ein paar handfeste omane Reisetipps zugutekommen. Für diejenigen, denen es ähnlich geht wie mir, die vielleicht auch Interesse haben, mal gern Oman aufzubrechen. Gastfreundschaft, Wüste, das sind einige der Stichworte, die du nun bereits wunderschön mit Leben gefüllt hast. Aber was würdest du ganz generell sagen? Was macht Oman als Reiseland aus? Also als ein Land, das man als Besucher, Besucherin, als Reisende erkunden kann und möchte?
Es gibt, finde ich, in Oman wirklich viele Dinge, die für das Land besonders sind. Ich mag es immer nicht, Länder miteinander zu vergleichen, weil jedes für sich unterschiedlich und einzigartig ist. Aber wenn ich Dinge rausgreifen würde, die ich für besonders halte und bemerkenswert, dann ist es zum einen die unglaubliche Vielfalt, also unglaubliche landschaftliche Vielfalt, bei auch gleichzeitig, und das ist das Schöne für den Reisenden, kurzen Distanzen. Also du kannst wirklich morgens aufwachen und du schaust in 2000 Meter tiefe Canyons, das Jebel Achter oder Jebel Shams Gebirge. Jebel Achter, Achter heißt grün, auch nicht ohne Grund, weil grün bewachsene Hängen mit Obst-Gemüseplantagen und im April die im Oman bekannten und berühmten Rosen, die nur wenige Wochen blühen und aus denen auch eins der kostbarsten Parfüms der Erde produziert wird auf Basis dessen. Und du schaust in diese Canyons morgens und du sitzt 2 Stunden später in einer Oase, smaragdgrüne Wasserpools und schwimmst, Palmen überall. Und wiederum 2 Stunden später sitzt du auf einer Sanddüne und schaust in die unendliche Wüste. Diese Vielfalt innerhalb eines Tages zu erleben, das ist für mich wirklich besonders einzigartig. Und gleichzeitig ist es unglaublich sicher, was ja der Mittlere Osten generell ist, aber was bei vielen auch nicht bekannt ist. Menschen, wie man aber, denke ich, jetzt auch schon von den Geschichten gehört hat, die lassen ihre Autos offen, ihre Häuser nicht abgesperrt. Es gibt quasi keine Taschenkriminalität oder Sonstiges. Es ist wirklich ein sehr, sehr sicheres, offenes, herzliches und auch modernes Land. Ein modernes muslimisches Land. Also es gibt als eins der wenigen Länder auf der muslimischen Welt ein Opernhaus mit modernen Stücken, die dort gespielt werden, Ensembles aus aller Welt. Das heißt, dem Sultan Qaboos war es sehr wichtig, dass die kulturelle Offenheit, der interkulturelle Austausch gefördert wird. Ich war hier im Ballett, habe Schwanensee gesehen, ich habe Romeo und Julia gesehen, ich habe La Traviata gesehen mit Omanis neben mir, die davon vorher noch nie gehört hatten. Also es ist modern.
Das ist das Royal Opera House in Muscat wahrscheinlich, von dem du sprichst?
Ja, ganz genau. Aha. Das Royal Opera House ist ja eins der schönsten Gebäude des Landes, war vom Sultan Qaboos ein absolutes Herzensprojekt. Er war sehr kulturinteressiert, sehr Klassik interessiert und hat von seinem eigenen Vermögen das teilweise mitfinanziert, damit das hier umgesetzt werden kann. In den ersten Jahren wusste keiner wirklich, was damit anzufangen. Er hat so lange weitergemacht, bis sich dafür geöffnet wurde und mittlerweile spielen moderne Stücke dort und ich hatte eine Dauerkarte zu meinem meiner Zeit und es ist auch von innen wunderschön. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen. Dann ist es wirklich, wie gesagt, modernes arabisches Land. Auch was die Rolle der Frau angeht. In den Universitäten gibt es Quoten für Männer, weil die Frauen den Männern die Studienplätze, was heißt wegnehmen, aber weil ansonsten fast nur Frauen teilweise studieren würden. Man sieht sie in öffentlichen Ämtern. Es gibt Polizistinnen, es gibt in den Bundesländern wie eine Art Interpretation Bürgermeister in, was jetzt wirklich nicht gang und gäbe ist im muslimischen Raum. Wir bilden gerade omanische Reiseleiterinnen aus und man kann sich überall frei bewegen und fühlt sich nirgendwo in irgendeiner Form eingeengt, sondern wirklich nur willkommen heißen, egal wo man aus dieser Welt herkommt. Zumindest sind das wirklich meine persönlichen Erfahrungen.
Ja, spannend. Also ich merke schon, wer jetzt, wir haben viel über Wüsten gesprochen, wer jetzt bei Oman nur in Anführungszeichen an Wüste denkt, greift auf jeden Fall deutlich zu kurz, sowohl was die landschaftliche Vielfalt anbetrifft, aber du hast auch so Stichworte genannt wie diese Rosenernte dort im Hochgebirge oder jetzt auch das Opernhaus. Also gibt viele, viele Facetten, die dazu noch hinzukommen und das Land noch aufregender und vielfältiger machen.
Ja, also natürlich kann man zum Baden hier hinfahren und es gibt wunderbare Strände und wenn man sich jetzt überlegt, wo man hinfährt, wenn man vielleicht nochmal einen oder anderen Ausflug machen möchte, ist das natürlich auch ein Riesenargument für Oman, aber ich würde jedem empfehlen, eine Rundreise zu machen, weil man einfach so viel mehr sieht und hier mitnehmen kann. Ja, es gibt wirklich sehr, sehr viel zu bieten in alle möglichen Richtungen. Ja, jetzt das Opernhaus ist eine Sache. Man kann sich super sportlich betätigen. Ich sage immer, die Berge hier sind ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Man kann campen, wo man will. Man kann klettern, wo man will. Es gibt Wanderwege. Es gibt für Mountainbike-Touren super Routen. Man kann Windsurfen. Ist einer der Top Spots für Windsurfen, was auch viele nicht wissen, auf Masira Island, ist ein paar Stunden von Muscat. Es gibt Walhaie und man kann tauchen, die Damanjat-Inseln auch, ein super Spot zum Tauchen, der Küste vorgelagert. Also es ist unglaublich vielfältig. Es gibt, ja sag ich mal, drei Hauptregionen, die man bereisen kann, den Norden mit Musandam, diese fjordartige Landschaft, wo man auf dem Boot, Kajak unterwegs sein kann, mit Delfinen, dann den Norden ab Muscat mit den angesprochenen Bergen und der Wüste, der klassischen Rundreise und den grünen Süden in Salala, der nochmal landschaftlich wirklich komplett anders ist, wo man nach dem Monsun im Sommer Wasserfälle in den Oasen hat, wo man skurrile Landschaftsbilder sieht mit Kamelen, die an den Hängen grasen und wo es mehr Kamele als Menschen gibt und alles nochmal viel ursprünglicher ist, so wie vielleicht in Muscat vor 20, 30 Jahren. Und ja, so viel Vielfalt steckt in einem Land und da ist wirklich für jeden was dabei.
Salala hast du angesprochen, da habe ich auch schon viel von gehört und viel von gelesen. Das muss eine ganz wunderschöne Region sein.
Ja, vor allen Dingen auch eine absolut unterschätzte Region. Also es gibt viele Veranstalter, die die Region anbieten für den klassischen Badeaufenthalt, weil es wirklich sehr, sehr schöne Strände gibt und der angesprochene Monsun dafür sorgt, dass es auch schön grün ist. Das heißt, man hat wirklich palmgesäumte Strände wie in der Karibik, aber gleichzeitig ist es für Rundreisen, Standortreisen, hat es so, so viel zu bieten, was noch wenige machen und was ich jedem empfehlen kann. Also das Hinterland ist super spannend, auch tolle Berglandschaften, da ist das Weihrauchanbaugebiet, also das hat man im Süden, man kann auf Weihrauchplantagen gehen, es ist landschaftlich schöne Bergstraßen und die Rubaihali ist dort auch am nächsten, also was man jetzt von Muscat braucht, ist relativ lang in die Rubaihali, aber im Süden kommt man relativ schnell schon nach 3 Stunden in die Wüste.
Du hast jetzt mehrfach Rundreisen angesprochen als Vorschlag, was man dort und wie man dort unterwegs sein kann. Dazu vielleicht die Anmerkung. Soweit ich weiß, kann man das natürlich wunderbar als Gruppe machen. Man kann das wunderbar auch mit einem privaten Reiseleiter machen. Es geht ja aber gerade in Oman auch wunderbar als Selbstfahrer, nicht wahr? Also auch dafür ist ja die Infrastruktur inklusive auch internationaler Beschilderung an den Straßen sehr, sehr ausgeprägt und eigentlich super leicht zu handhaben.
Also ich bin Riesenfan von Selbstfahrer-Rundreisen. also die Guides und Reiseleiter sind fantastisch, auf jeden Fall. Aber jeder, der selber fahren möchte oder es vielleicht auch kombinieren möchte mit selber fahren und dann in manchen Regionen einfach Zeit mit den Guides, omanischen Guides zu verbringen, kann auch eine Möglichkeit sein. Die Straßen sind super ausgebaut. Es ist sicher. Man hat tolle Fahrzeuge. Man kann, wie gesagt, wenn man mal was nicht findet, man hat gute Navigationssysteme, aber man kann auch jederzeit, wie ich eingangs erzählt habe, gerne jemanden fragen. Und es ist eine absolut tolle Selbstfahrerdestination, auch mit Dachzelt, was eine tolle Form ist, das Land zu erkunden, entlang der Küste. Man kann überall sein Auto abstellen. Man ist wirklich in Gebieten, wo kein anderer Mensch vorbeikommt, wo es teilweise sogar noch Fossilien gibt, die am Straßenrand sind, als die Straßen aufbearbeitet wurden, weil sie noch keiner gefunden hat. Also man kann sich überall super mit dem Fahrzeug bewegen.
Schön. Wer sich informieren möchte zu deinen Touren und auch zu deinem Wüstencamp, der oder die darf gern mal vorbeischauen auf canvasclub-oman.com, richtig? Das wäre die Anlaufstelle.
Ganz genau. Kann gern vorbeischauen, kann mir selber auch gern persönlich schreiben.
Fantastisch. Du, ganz lieben Dank dir. Lieben Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Oman. Hast ja noch einen Monat vor dir. Welch ein Luxus, welch ein Privileg. Genieß es.
Vielen Dank. Ich werde dir berichten.
Ich freue mich drauf. Liebe Grüße. Mach's gut. Tschüss.
Bye, bye. Masadama.
Falls ihr jetzt auch Lust auf Oman bekommen habt, und ich könnte es persönlich nachvollziehen, Edelweiss fliegt von September bis Mai von Zürich aus nach Maskat, macht dort einen Stopp und fliegt von dort dann weiter nach Salalah und dann wieder zurück nach Zürich. Das ist also ein Dreiecksflug, der sowohl Maskat als auch Salalah abdeckt. Das könnt ihr also bei eurer Reiseplanung berücksichtigen. Lieben Dank nochmal an Philipp und natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unsere Show unbedingt, folgt ihr, empfehlt sie weiter, all das wüssten wir sehr zu schätzen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.